Herzlich willkommen zur Technikwürze 116. Dieses Mal mit dabei Daniel Jagdzent. Hallo Daniel.
Hallo David.
Und dem Sascha Postner.
Ja, hallöchen.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
Ja, und zwei Namen fehlen, wie gesagt, noch den Daniel Jagdzent und den Sascha Postner. Endlich habe ich euch auch mal wieder mit dabei. Wird auch wieder Zeit.
Ja, das ist richtig. Aber was lange währt, wird endlich gut. Und genau. Deshalb sind wir jetzt wieder mit verstärkt an Bord.
Genau, also heute ist unser Thema Internet Explorer 8. Denn Microsoft hat am 27. und beziehungsweise dem 28. August jetzt die Beta Nummer 2 zum Download bereitgestellt. Und Microsoft hat mich in Zusammenhang mit der BRCG, das ist die Dr. Bergmann Dr. Rohde Consulting Group, eingeladen zum IE8 Community Roundtable. In Berlin war das Ganze und zwar am letzten Freitag, das war ja der 29. August. Und zwar ist es die erste Veranstaltung von Microsoft in dieser Art für den Internet Explorer, dass sie einfach gesagt haben, wir laden uns einen Tag die Presse, das war der Donnerstag, die Presse ein und präsentieren den Internet Explorer 8 Beta 2 und am nächsten Tag holen wir uns ein paar aus der Community und wollen erstens den Internet Explorer 8 Beta 2 präsentieren, aber auch diskutieren darüber, über die Features, über die Wünsche. Denn was wir von Microsoft bisher kennen, ist, dass sie eigentlich immer gesagt haben, uns interessiert nicht, was ihr redet. Deswegen das Resultat war eben der Internet Explorer 6. Und jetzt ist die Beta 2 von dem 8er draußen und wir haben den präsentiert bekommen. Finde ich eine schöne Geschichte, es war sehr interessant. Also das Event generell und vor allen Dingen auch die Bereitschaft Microsoft zu sagen, Mensch Leute, wir laden euch mal aus den Communities oder Blogs oder was auch immer ein und hört mal, was ihr von der Geschichte erzählt. Es war nicht immer so, ne?
Hattest du denn tatsächlich den Eindruck, dass es da in erster Linie darum ging, dass wirklich sich darum gekümmert wird, was so die Community denkt und was die Entwickler denken? Oder ich als alter PRler habe da gleich auf dem Schirm, ging es in erster Linie darum, A-Level-Blogger oder Meinungsmacher mit an Bord zu bekommen, um dann letztendlich tatsächlich auch so eine Sendung, wie wir sie jetzt machen, mit zumindest relativ positiven Untertönen irgendwie in die Welt zu strahlen?
Also ich denke mir mal, natürlich geht es auch darum, dass sie sagen, wir laden uns ein paar Blogger, zum Beispiel hier die Webkrauts oder was auch immer ein, damit die schön darüber berichten. Das nimmt man natürlich gerne mit, aber andererseits hatte ich wirklich das Gefühl, dass sich Microsoft jetzt endlich hinstellt und sagt, wir möchten eure Meinung hören über die Features oder können wir noch was entwickeln. Also ein paar Indizien waren natürlich auch, dass wir nach diesen ganzen Präsentationen auch wirklich eine Diskussion hatten, die als Zeitansatz vorher 1,5 Stunden gehen sollte, also länger als diese einzelnen Sessions, die wir da gehört hatten. Und zum anderen waren noch zwei Entwickler vom Internet Explorer 8 Team aus Amerika eingeflogen. Die waren auch nochmal da und die konnten auch nochmal ein bisschen löchern beziehungsweise irgendwelche Fragen stellen. Also von daher, die geben sich jetzt schon Mühe und wollen halt mal schauen, ob das die richtige Richtung ist, die wir uns so vorgestellt haben.
Ja, das klingt ja ganz gut.
Klingt ja nicht nur nach PR, ja.
Nee. Also es war ein gemischtes Publikum jetzt am Freitag gewesen. Ich war stellvertretend da für die Webkrauts. Jens Krochtreis war am Vortag bei dem Presse-Event da. Kann wohl Ähnliches berichten. Also dazu werden wir auch nochmal eine extra Sendung machen. Ansonsten waren auch so ein paar Community-Leute da. ZDNet-Forum, da waren engagierte Mitglieder dabei und eine ganze Ecke. Also ich habe die Namen und so weiter, die kriege ich alle noch per E-Mail. Ist also jetzt ganz frisch die Eindrücke, die ich jetzt mitbringe aus Berlin. Aber ihr zwei habt euch auch die Beta 2 jetzt mal runtergeladen und zumindest ein bisschen angeschaut, ne?
Das ist richtig.
Genau, ja. Da habe ich dann auch gleich einen Nachteil gefunden, den allerdings alle Internet Explorer vorher auch schon hatten, dass man nur einen einzigen Internet Explorer auf seinem System haben kann. Und ich habe meinen Internet Explorer 7 gleich mal deinstalliert beim Installieren vom Internet Explorer 8.
Also da kann ich gleich den super hilfreichen Tipp geben. Da werden wir sicherlich auch einen Link zu posten können. Nach deiner Erfahrung bin ich natürlich hingegangen und habe mir das Image gezogen für Virtual PC, also so, dass alle Entwickler da durchaus schon mal vorher reinschauen können, ohne jetzt auf den derzeit installierten Internet Explorer 7 oder 6 oder 5 oder 4 verzichten zu müssen.
Genau, das sollte man zum Testen der Beta 8 auf jeden Fall machen. Es gibt zwar auch den IE-Tester zum Beispiel, den ich auf meinem Mac immer einsetze, um Internet Explorer 6, 7 und Beta 1 anzuzeigen. Nur sobald man sich eben die 8er installiert, ist die 7er oder was auch immer dann natürlich futsch. Also Virtual PC ist eine Möglichkeit, sich da was anzulegen. Aber war es nicht so, dass man auch den Internet Explorer 8 deinstallieren kann?
Ja, den kann man auch wieder deinstallieren, ja. Also ich habe es noch nicht probiert, aber das sollte funktionieren. Ja.
Okay, machen wir dann später. Kurzer Hinweis, das muss ich einreichen. Wir hatten ja letztens eine Sendung gemacht mit dem Dirk Jesse und dem Jens Grochdreis. Sollte eigentlich die ursprüngliche Technik dazu 116 sein, die werden wir heute machen. Wie ihr den Blog entnehmen konntet, war das eine reine Katastrophe. Nämlich einerseits, weil ich eine Software eingesetzt hatte, die registriert war, aber dann ursprünglich der Meinung war, oh, ich müsste mal ein Wasserzeichen drüber setzen. Als ich mich dann mal mit den Entwicklern zusammengesetzt hatte, beziehungsweise die angeschrieben hatte, waren die der Meinung, ach ja, wenn du das jetzt nochmal neu eingibst, dein Code, dann sollte es allerdings wieder funktionieren, nur bei neuen Aufnahmen. Also das heißt, Aufnahmen mit Wasserzeichen, da bleibt das Wasserzeichen drin. Tolle Funktion. Das war das erste Ding, was irgendwie die Folge unanhörbar macht. Und die zweite Variante ist auch, dass wir ein kleines Störgeräusch seitens Jens hatten. Da gab es wohl ein Problem in der Leitung. Es lag nicht direkt an seinem EPC. Also ich finde es sehr grenzwertig, aber ihr wolltet, das habt ihr in den Kommentaren gesagt, die Sendung hören. Jetzt werden wir das als Extra-Datei auf den Server schieben und die an diese Folge Technical zu 116 anhängen. Es wird also, sofern es funktioniert, so mein Plan, als eine zweite Audiodatei geben, die allerdings nicht im RSS-Feed auftaucht. Also, wenn euch das interessiert, dann geht hin und ladet euch das manuell runter und packt's auf eurem iPod oder was auch immer. Okay, unser Thema heute Internet Explorer 8, Beta 2. Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben während der Präsentation und ich würde mal sagen, die gehen wir einfach mal von oben bis unten ab, schauen uns an, ob es die bei anderen Browsern gibt, ob es die im Beta 1 oder was auch immer schon gibt, gab, wie sie umgesetzt wurden und wie sie funktionieren, ne?
Okay.
Goodie. Als erstes, da hätten wir eine neue Funktion, die sich so in zwei Bereiche gliedert, und zwar nennt sich das In Private. Da gibt es zwei Varianten, die In Private Browsing und die In Private Blockierung. Das In Private Browsing ist eine Funktion, die könnt ihr anschalten. Dann werden zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das angeschaltet habt, die History nicht mehr gefüllt, welche Seiten ihr besucht habt. Es werden keine Cookies mehr gespeichert. Es wird nichts mehr protokolliert. Videos, die ihr euch anschaut, werden auch nicht mehr protokolliert. Und Seiten, wo ihr euch eingeloggt habt, da müsst ihr euch dann halt nochmal einloggen. Der Spiegel hat es treffenderweise als Porno-Tarnkappen-Modus mal definiert gehabt. Was damit zusammenhängt, das hatten sie zumindest gesagt, dass man jetzt irgendwie sich die Pornos anschaut als Mann und danach wieder die Cookies löscht, damit die Frau das nicht gesehen hat, so nach dem Motto. Ja, deswegen dieser Porno-Tarnkappen-Modus. Gibt es übrigens auch schon im Safari in einer abgespeckten Variante.
Wie, also in welcher Weise denn abgespeckt eigentlich? Also es hört sich alles so für mich ziemlich nach Safe Browsing vom Safari an.
Ist im Prinzip das
Private Browsing.
Genau, ist im Prinzip das Gleiche. Es gibt allerdings eine Besonderheit, die eigentlich ganz nett ist. Ich schaue mir das gerade an. Nee, den gibt es nicht. Also im Prinzip ist es genau das Gleiche. Du hast recht, wie das Ding von Safari. Aber trotzdem eine nette Geschichte. Also ist visuell auch hervorgehoben. Sobald ich das in Private-Geschichtchen anmache, erscheint in der Adresszeile links ein Riesen-Icon in Private, sodass ich genau weiß, ich bin in diesem Modus.
Also was du jetzt gerade gesagt hast, fand ich etwas missverständlich, denn da war ich am Anfang auch ein bisschen irritiert. Mhm. Es ist ja so, dass es tatsächlich eben für diese In-Private-Sitzung natürlich eben Cookies und ich weiß nicht, bei der History bin ich mir nicht ganz sicher, ob es sozusagen für diese In-Private-Sitzung dann auch eine History gibt, die nur dann beim Verlassen des Browsers quasi wieder geleert wird.
Die bleibt ganz leer. Aus?
Also das heißt, es gibt gar keine History.
Nein, es also gibt man, in diesem Falle keine, ja.
Man kann Vor- und Zurückschaltfläche kann man schon benutzen, aber man kann dann den Verlauf hat man nicht.
Richtig, genau. Also es wird quasi nicht dokumentiert, auf welchen Seiten du bist. Du kannst alles ganz normal nutzen, musst dich also allerdings
auch Cookies, bei Web sind in dem Moment aktiv, nur du kannst halt, sie werden halt nicht gespeichert quasi.
Die Cookies sind auch deaktiviert, beziehungsweise werden sie nicht alle gemacht. Also so wie ich das mitgekriegt habe, ist, sofern du in diesem Private-Modus bist, kannst du einen neuen Fenster machen zum Beispiel, musst du dich bei den Webseiten auch neu anmelden. Also wenn du vorher bei eBay
drin warst, wenn dann ein Cookie generiert wird in dieser In-Private-Session, dann ist es ja schon da. Also das wäre sonst ziemlich, wenn ich mal bedenke, wie viele Webseiten Cookies tatsächlich zwingend benötigen, wäre das ja eine sehr eingeschränkte Funktion sonst.
Der sollte danach, glaube ich, eigentlich direkt wieder gelöscht werden, beziehungsweise wird er nicht, wie auch immer das jetzt gemacht wird. Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Diese In-Private-Browsing-Funktion finde ich in der Tat eigentlich ganz gut für Internetcafés oder große Unternehmen. Denn so oft hat man so Stories gehört von Internetcafés, wo sich jemand bei web.de oder was auch immer in Webmailer angemeldet hat und vergessen hat, sich wieder auszuloggen. Beispielsweise Amazon oder eBay oder was auch immer. Und die anderen konnten denn die ganzen Dateien schon übernehmen. Das Problem ist allerdings, und das hatte ich die Entwickler denn eben hier aus Amerika gefragt, ob es so eine Funktion gibt, dass man das im Default-Modus einsetzen kann. Ja, dass ein Internetcafé oder ein großes Unternehmen jetzt einfach sagt, wir betreiben den Internet Explorer 8 jetzt ausschließlich im Default-Modus, aus Sachen der Sicherheit und so weiter. Gibt es aber nicht und vielleicht denken sie mal drüber nach, das irgendwie in die Final mit einzubinden.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Idee.
Ja. Nächste Geschichte, auch in Private. Es gibt die In-Private-Blockierung. Und zwar kann man mit dieser In-Private-Blockierung böse JavaScripte abschalten. Es gibt da JavaScripte wie ein Token, was erzeugt wird, oder diese ganzen Werbegeschichtchen. Ja, also ich weiß es nicht, welche Werbedienste es insgesamt gibt. Spiegel hat zum Beispiel eins, das benutzt irgendwie so ein Dienst, der ist auch auf ganz, ganz, ganz anderen vielen Webseiten drauf. Und sofern ich mich erinnern konnte, ist es eben so, dass wenn ich jetzt 10 Webseiten habe, die ein und dasselbe JavaScript nutzt, und ich bin in diesem In-Private-Blockierungsmodus, den muss ich anschalten, dann erkennt das der Internet Explorer 8 und sagt, du bist was Böses, weil du bist auf Seiten 10 Seiten vorgekommen, und blockiert das automatisch, wenn ich diesen Modus aktiviert habe. Im Prinzip ist es eine schöne Geschichte, aber Negativbeispiel, und das hatte ich eben auch in dieser Präsentation direkt angesprochen, ist, der Google Code, also Google hat ja jetzt auch JavaScript Frameworks zur Verfügung gestellt, wie eben jQuery, und wir hatten auch in anderen Technik wird zur Folge mal drüber philosophiert, ob es jetzt Sinn macht, das von Google zu laden oder auf einen eigenen Server zu packen. Wenn ich jetzt den Internet Explorer 8 betreibe und ich habe ihn in diesem Modus In-Private-Blockierung, dann werden auch JavaScript-Sachen direkt blockiert, sofern ich eben 10 Seiten Minimum angesurft habe, die das gleiche Skript
implementieren. Was bei Google Code gut vorkommen kann, ja.
Das wird sehr gut vorkommen, und das ist natürlich dann eine Vollkatastrophe.
Also da muss es also noch eine Whitelist oder sowas geben. Also weil natürlich Google Code, also das Content Delivery Network von denen, kann ja nur Vorteile bringen, wenn viele Seiten das einen benutzen.
Natürlich,
ja. Also es gibt tatsächlich, ich habe das gerade nochmal aufgerufen, in der In-Private-Blockierungsfunktion auch eine, also man kann das auf manuell umschalten und kann dann einzelnen, also ich denke zum Beispiel auch, jetzt als Anwender an Google Analytics, das wäre sicherlich auch so ein Kandidat,
absolut,
der dann wahrscheinlich mit rausfliegt, oder?
Genau, ja, absolut.
Ja klar, der ist ja in fast jeder Seite drin, ja.
Ja. Also weil das sind dann locker schnell auch über 10, ich weiß nicht, ob da noch eine Session oder ein Hashcode mit drin ist, aber ich kann halt in dieser In-Private-Blocking-Funktion auf manuell umschalten, und dann, das sehe ich jetzt hier noch nicht, die Information mit den 10 Seiten war jetzt sehr hilfreich, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum ich jetzt hier nichts blocken kann auf den Seiten, auf denen ich schon war, aber da scheine ich dann quasi einzelne JavaScripts oder einzelne geblockte Items wieder aktivieren zu können.
Das war auch Bestandteil
dieser Funktion. Wo ich gerade auch in diesem Dialog bin, ich sehe da auch irgendwas in Private Abonnements. Kann man sich wohl auch irgendwie von anderen Anbietern solche Listen runterladen.
Gutes Stichwort, danke. Das hatte
Learn more about in private subscriptions, okay.
Die beiden hören mich jetzt gerade nicht, deswegen gehe ich mal eben in die Pause. Wir sind wieder da und da bleibt es mir nur, die Taste gehen über Casa zu drücken.
Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype.
Genau, wir sind nämlich wieder bei Skype gelandet. Sollte in Zukunft vielleicht wieder anders laufen, aber sei es drum. Okay, wir waren stehen geblieben bei der In-Private-Blockierung. Und einer von euch beiden hat eben nochmal gesagt, es gibt da jetzt auch eine Funktion, eine Abo-Funktion, ne?
Genau, ja. Und wir hatten ja ein bisschen Zeit, das nachzuschauen. Also genau. Da gibt es jetzt so eine Abonnementfunktion, wo man sich halt so ein RSS-Feed oder was auch immer das sein wird, abonnieren kann und dann kann man diese Blockierungsliste halt automatisch von einem Publisher halt beziehen.
Ist natürlich dann wieder interessant zu sehen, wie sich das entwickeln wird, ob es eine Blacklist gibt und viele schreien auf, ey, ich bin jetzt auf dieser Blacklist, oder ob es eine Whitelist geben wird. Müssen wir halt mal schauen, wie sich das denn verhält.
Das scheint denen hier selber noch nicht ganz klar zu sein, weil wenn man mal in die Hilfe reinschaut, ist das noch sehr vage beschrieben, muss ich mal sagen.
Ja. Okay, soweit zum im Private-Modus. Aber an sich finde ich eine interessante Geschichte.
Auf jeden Fall.
Ja.
Kommen wir zum nächsten. Eigentlich eine altbekannte Funktion, die wir von Firefox natürlich zur Genüge kennen und die es auch im Internet Explorer 8 Beta 1 schon gab. Phishing-Webseiten, sofern sie eben seitens Microsoft als solche erkannt werden, werden richtig rot umlegt. Rote Hintergrundfarbe, einen Warnhinweis, Achtung, diese Webseite ist nicht ganz vertrauenswürdig. Schöne Geschichte, dazu gehört ja auch, gerade mal dazu genannt, wenn ich jetzt in der Adresszeile bin, dass Microsoft die Adresszeile so ein bisschen vom Kontrast herunterfährt und zeigt im vollen Kontrast den Domainnamen an.
Ja, Domain Highlighting fand ich im ersten Moment etwas irritierend, aber jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, halt gerade was das Phishing angeht, ein sehr, sehr schönes Feature.
Highlighting, ich... hab das mal in Google Docs gerade eingetragen. Die schöne Geschichte dabei ist ja, oder beziehungsweise einige Phishing-Seiten gehen ja nach dem Motto vor, dass sie eine Webseite machen, die heißt http://www.amazon.de/was-auch-immer und dann den Domainnamen, den eigentlichen, auf welcher Seite ich dann bin, also hkrussia.ru oder was auch immer. Und Leute, die anfangen, vorne die URL zu lesen, sehen den www.amazon.de und glauben, dass sie auf der richtigen Webseite sind. Und deswegen sagt jetzt Microsoft, wir fahren das eben runter und zeigen wirklich die tatsächliche URL. Glaube ich, ich weiß nicht, ob meine Mutter das verstehen wird, zum Beispiel, wenn sie sich das anschaut, aber eine auch sinnvolle Funktion, wie ich finde.
Also ich würde schon sagen, dass gerade diejenigen, die da so ein bisschen nicht ganz so im täglichen Webgeschäft sind. Also ich hatte jetzt gerade noch einen Fall, wo ein Kollege von mir tatsächlich auch eine Statusmeldung von Google AdWords bekommen hat und damit ist man ja dann schon sogar noch mal ein bisschen mehr tätig, also nicht nur im Internet surfend und E-Mails checkend. Und er ist halt bei Google AdWords und hat sich dann gewundert und hat auf den Link geklickt und hat oben in der Adresszeile quasi einen ähnlichen Fall gehabt wie du jetzt. Und ich könnte mir vorstellen, er wäre darauf aufmerksam geworden, bevor er seine Kontaktdaten eingegeben hätte. Man weiß es nicht.
Okay.
Es kann zumindest nicht schaden.
Ja. Wir hatten ja bisher beim Internet Explorer 6, das ist ja unser allerliebster Browser, was ich im Übrigen auch explizit angesprochen hatte. Ich hatte ja in Berlin auch meine Webkrauts-Uniform dabei, wo wir vorne sagen, Table Layout non-important, so eine CSS-Anweisung, hinten groß Webkrauts drauf. Und habe natürlich gesagt, wir brauchen Webstandards und wir wollen den Internet Explorer 6 weghaben. Ja, Microsoft arbeitet dran. Nichtsdestotrotz, kommen wir zu den neuen Inhalten. Die Tabs sind jetzt unabhängig von gecrashten Webseiten, denn Internet Explorer 6, wenn da irgendwie eine Webseite gecrashed ist, dann war der ganze Browser zu. Und sofern jetzt ein geöffneter Tab, also ihr habt mehrere Tabs offen und eine Webseite verhält sich eben komisch, JavaScript macht ein bisschen Mucken und genau diese Webseite crasht, betrifft das nur diesen einen Tab, nicht die anderen geöffneten Tabs. Das heißt, ich habe eben die Möglichkeit, dass ich einen bestimmten Tab komplett neu lade, oder einzeln schließe, sodass der Internet Explorer 8 als solches dann trotzdem noch funktioniert und ich die anderen Tabs offen habe. Ist natürlich ziemlich ärgerlich, wenn jetzt irgendeine Webseite abrauscht und das ganze Ding fliegt zu und der Browser kann noch nicht mal speichern, welche Tabs ich offen hatte, wie es jetzt bei Safari zum Beispiel der Fall ist, oder Firefox macht das ähnlich, glaube ich.
Ne? Genau, ja. Wie sieht es denn aus? Wissen wir denn, wie das in Firefox 3 aussieht? Ob da auch die einzelnen, weil bei Firefox 2 ist es so, dass tatsächlich der ganze Browser dann im Regelfall abraucht und dann aber beim Wiederaufkommen gefragt wird, möchtest du halt quasi den alten Tab-Zustand wiederherstellen? Mir passiert dann öfter mal, dass der Tab auch wieder mit hergestellt wird, der abgeraucht ist und es sofort wieder abraucht, was dann nicht ganz hilfreich ist. Wie sieht das in Firefox 3 aus? Weißt du da was, Daniel?
Da kann man halt, das ist genauso eigentlich, ja. Also das ist ja auch nicht so, also wie ich das jetzt gerade vom David gehört habe, ist das ja im Internet Explorer ein bisschen intelligenter gelöst, dass dann wirklich jeder Tab so in seiner eigenen virtuellen Sandbox läuft. Und das ist im Firefox nicht. Also wenn da irgendwas JavaScript-mäßig irgendwas abkackt, dann kackt der ganze Browser ab.
Hm. Aber ja, ich glaube auch. Ich habe es, wie gesagt, nicht überprüft, aber ich denke, es ist tatsächlich so, dass der Ganze dann abraucht, ja.
Mhm. Aber die Session wird ja gespeichert und es wird jetzt, glaube ich, auch bei Internet Explorer 8 gibt es jetzt auch die Funktion letzte Browser-Sitzung erneut öffnen. Also er kann mittlerweile auch die Session speichern.
Mhm. Was sowieso ganz sinnvoll ist, denke ich.
Auf jeden Fall.
Gerade wo wir bei den Tabs sind, neue Funktionen Internet Explorer 8 Beta 2. Die Tabs werden jetzt thematisch sortiert und farbig unterteilt. Ich habe so ein blödes Surfverhalten, ich nenne es blöd, weil ich weiß nicht, ob es alltäglich ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel beim Spiegel bin oder bei irgendeinem Blog, dass ich erstmal spiegel.de eingebe, scroll die Liste runter von aktuellen Nachrichten, die es gibt und öffne die dann einzeln in den Tabs.
Ja, das mache ich auch.
Und bisher ist es eben so, dass die Tabs, die ich öffne, und ich habe Spiegel als beispielsweise vorne einen Tab und danach kommen noch ganz, ganz andere Tabs von anderen Webseiten. Und ich gehe jetzt auf den Spiegel und ich öffne eben diese Untertabs, dann werden die an die letzte Stelle geöffnet, anstatt daneben, also neben dem Spiegel. Mhm. Der Internet Explorer 8 gruppiert das jetzt thematisch. Also wenn ich jetzt im vorderen Tab-Bereich bin und habe da den Spiegel und ich öffne da jetzt die Unterseiten, dann packt er das direkt rechts daneben. Und zweite Besonderheit, die man bei den anderen Browsern, soweit ich weiß, zwar nachrüsten kann, auch beim Safari bzw. Firefox, aber im Default ist es eben nicht so, macht ihr auch in unterschiedlichen Farben. Also Spiegel hat jetzt zum Beispiel grün und andere Webseiten, wo ich auch Untertabs geöffnet hatte, die haben zum Beispiel gelb, sodass ich visuell sofort erkennen kann, welche Tabs zusammengehören oder nicht.
Finde ich erstmal ganz super, weil ich tatsächlich eine ähnliche Rezeptionsweise habe wie du. Mir ist dann beim Rumspielen vorhin allerdings kurz mal aufgefallen, das kann jetzt allerdings natürlich auch noch ein extremer Bug, aber es kann halt ein Beta-Bug sein. Also wenn ich tatsächlich angefangen habe und ich habe jetzt, sagen wir mal, 4 heiße Artikel auf und 4 Spiegelartikel und 4 aus der Tagesschau und ich ziehe einen Tagesschauartikel oben, dann tapp zwischen die heiße Artikel, dann bekommt er auch diese Farbe. Das hat mich ein bisschen irritiert. It's not a bug, it's a feature.
Ja, genau. Das ist ein Feature und damit kannst du dann halt per Drag and Drop halt die Tabs umordnen, also in die Gruppen umordnen halt. Was mich aber gestört hat ein bisschen an diesem Feature, ich finde es im Grunde auch sehr schön, aber ich habe da so ein Verhalten, dass ich dann halt die Tabs nicht schließe, sondern halt wieder benutze für was anderes. Also ich gehe erstmal auf Heise, gucke mir da meine Sachen an, gehe dann auf Spiegel in einem Tab, den ich halt schon benutzt habe, zum Beispiel in diesem Heise-Tab und gucke mir dann da halt meine neuen Nachrichten an und dann bleibt dieser Tab aber in dieser gleichen Gruppe und dann habe ich halt wieder das gleiche Verhalten, dass ich halt alle Heise und alle Spiegel-Tabs halt in meiner eigenen, in der gleichen Gruppe habe.
Also es ist so, dass das Internet Explorer wirklich Gruppen macht und ich müsste die Gruppe auflösen, was definitiv möglich ist. Ich glaube, da gibt es eine Funktion, rechte Maustaste, irgendwie das Gruppe auflösen oder irgendwo im Menü ist es versteckt. Aber auf jeden Fall, ja, müsste man halt mal gucken, ob die das irgendwie noch ändern, aber ich fände es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, sobald du denn eben neue Webseite besuchst, dass eben nicht mehr zu dieser Funktion beziehungsweise zur Gruppe gehört. Fände ich sinnvoller.
Ja.
Ja, was uns präsentiert wurde.
Oh, dazu kann ich übrigens auch sagen, dass in der Miniaturansicht, die es ja gibt, diese Quick-Tabs, da wird das Ganze auch farbig hervorgehoben, sehe ich gerade. Das sieht ganz schön aus.
Genau, ist vielleicht auch eine Funktion, die wir mal kurz erwähnen sollten. Magst du das machen?
Ja gut, die gibt's halt schon seit dem Internet Explorer 7. Also es gibt am linken Rand neben den Tabs so ein kleines Symbolchen mit kleinen Kästchen. Und wenn ich da draufklicke, habe ich im Prinzip alle offenen Tabs bekomme ich angezeigt mit einer etwas vergrößerten Miniaturansicht der darin geöffneten Webseite. Das ist ganz schön, wenn man halt eben tatsächlich, wie wir offensichtlich scheinbar alle, diese Angewohnheit hat, also viele Tabs zu öffnen und dann dazwischen hin und her springen will, weil man, wenn man ganz viele Tabs auf hat, ja oben in den Tab-Titeln dann manchmal gerne nur noch Spiegel, 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 Spiegel sieht und mit der Maus drüber gehen müsste, um die einzelnen Titel zu bekommen, kann man dann da drauf klicken und hat dann quasi die Miniaturansichten der ganzen Seiten offen und kann dann direkt hinspringen.
Mhm. Was das Safari heute noch nicht kann. Andere Geschichte. Ja, was uns präsentiert wurde, auch im Rahmen dieser Veranstaltung, Microsoft hat sich natürlich auch Gedanken gemacht, dass der Firefox sehr, sehr viele, also sehr beliebt ist, auch gerade bei jüngerem Publikum, dass man sich den eben zurechtpimpen kann. Also man kann viele tausend Add-ons runterladen und das auch sehr einfach. Und Microsoft bietet das jetzt eben auch, dass ich mir Add-ons hinzufügen kann. Das Problem beim, weiß ich nicht, Internet Explorer 7 oder Beta 1 war eben, dass A, diese Möglichkeit, dass man das hinzufügen kann, entweder ziemlich versteckt ist im Browser, sodass es nicht offensichtlich ist, darauf zugreifen zu können. Beziehungsweise gab es denn eben auch, so wie ich mir habe sagen lassen, Add-ons, die eben was gekostet haben. Und ich, so ein, zwei Leute haben gesagt, dass sie ein bestimmtes Tab beim Firefox, bestimmtes Add-on beim Firefox kennen wollten, dann es dann eben für einen Internet Explorer 8 auch haben, beziehungsweise 7. Und dann haben dann eben gemerkt, dass diese kostenpflichtig sind, diese Add-ons. Und da war es natürlich super frustrierend, dass es da A, nichts gibt, beziehungsweise B, die Geld gekostet haben. Und Microsoft hat jetzt eben ein Framework zur Verfügung gestellt, mit dem man diese Add-ons selbst erstellen kann und nennt das Ganze SPICE, also wird geschrieben S-P-I-C und großes I-E. Gibt es auch ein extra Logo, ein extra Cappies haben die da auch verteilt. Die wollen einfach sagen, würzt dein Browser mal so ein bisschen auf. Ja, also genauso wie wir das auch gemacht haben bei unserer Sendung, dass wir das gesagt haben, Technikwürze, ist denn also SPICE. Das Ganze ist ein Framework, funktioniert auch in diesem, wie heißt dieses Programmiertool von Microsoft?
Visual Studio.
Visual Studio, genau. Da gibt's ein, da kann man das einbinden und kann das Ding dann ganz einfach nutzen. Auch was in der Diskussion, kann ich mich daran erinnern, denn eben Stichwort war, es muss einfach sein, solche Add-ons zu erstellen, also zumindest aus der Community-Sicht. Und ob das jetzt einfach ist mit diesem SPICE-Framework, wird sich zeigen. Standards gibt es ja nicht. Also der Firefox hat ja auch sein proprietäres irgendwie Textformat oder XML-Format. Ja, spannende Geschichte. Wir werden mal gucken, in welche Richtung das geht. Ne?
Ja, dazu noch zu den Add-ons vielleicht zu einer weiteren Verbreitung der Add-ons trägt auch noch dazu bei, dass mittlerweile Internet Explorer 8 allerdings nur unter Vista auch User-Level-Add-ons installieren kann. Also da kann also ein User, der keine Administratorrechte hat, auch Add-ons installieren, was beim Firefox ja schon immer möglich war.
Ja, also gerade für Firmennetzwerke einerseits natürlich schön für die User, andererseits für die Administratoren möglicherweise auch nicht ganz so schön.
Ja, also an die Firmen hat Microsoft natürlich auch gedacht, das kann man per Gruppenrichtlinie alles abstellen, das ist alles kein Problem.
Das ist sehr, sehr, sehr schön auch.
Ja.
Vielleicht wird es ja früher oder später auch irgendwie die Möglichkeit geben, da Kompatibilitäten zu schaffen, also dass man halt Add-ons für einen Firefox relativ einfach konvertieren kann für einen Internet Explorer. Was glaubt ihr da? Ich habe da jetzt nicht so die Programmiererfahrung.
Also ich glaube nicht offiziellerseits.
Nee, da können wir von ausgehen, aber vielleicht gibt es ja irgendwie inoffizielle Tools dann früher oder später.
Ja, glaube ich eher auch nicht, weil also die ganze Firefox-Geschichte läuft ja eigentlich eher so auf JavaScript-Programmierung und XUL-Programmierung, also XML-Dateien schreiben und so. Und also ich habe jetzt die Add-on-Programmierung für den EE, weiß jetzt noch nicht, und SPICE kenne ich auch nicht, aber Das ist ja alles nativer Code, und dann müsste man halt also so einen Generator schreiben oder so, der da dann zwischen konvertiert, und das ist, glaube ich, nicht so ganz trivial.
Okay. Mhm. Also es sieht mir für beide kompliziert aus. Also einerseits für Firefox, also nette Sache, andererseits aber, dieses Spicy nicht. Auch. Und ihr hört mich mal okay, wieder nicht.
Ist ja David wieder weg?
Ja.
Genau. Dann machen wir die berühmte Pause. Bis gleich. Und wir sind wieder zurück mit der Taste G.
Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype.
Apropos Skype, wir waren ja eigentlich, dachten wir intelligent zu sein, indem wir Gizmo wollten wir ausprobieren im Vorfeld der Sendung. Diese Software ist auch für PC, Mac und Linux, glaube ich, verfügbar. Und hatten uns die angeschaut und haben im Vorfeld natürlich erstmal probiert, dass wir uns gegenseitig anrufen können. Was war das Resultat, Daniel und Sascha?
Also ich habe dich gehört und du mich nicht. Ja? Und sonst haben wir uns alle nicht gehört.
Genau, ja. Also es war eine Vollkatastrophe. Wir konnten uns noch nicht mal gegenseitig anrufen. Und dann macht das für eine Technik-Wirtschaftssendung natürlich noch viel weniger Sinn. Also müssen wir jetzt Skype benutzen und eben damit klarkommen. Bisher war es immer so, dass es nach 30 Minuten gecrashed hat. Ich habe das Gefühl, jetzt hat sich das reduziert auf 15.
Und wenn ja, ich oder noch mal wir knacken gerade hier eine große Technik-Wirtschafts-Rekordsendung mit 3 Stunden. Das kann auch sein.
Ich glaube nicht, wir sind erst bei 30 Minuten.
Das klingt ja alles noch im Rahmen.
Wahrscheinlich ist es so, wie gesagt, der reduziert das jetzt auf 15 Minuten, und wenn ich noch eine Technik-Sendung mache, dann auf 7 Minuten, und dann sind wir bald bei minütlich, wenn ich das nicht ändere.
Das könnte sehr nervig werden.
Ich glaube auch. So, Internet Explorer 8 Beta 2, neue Funktion, Cookies löschen. Cookies löschen konnte man schon vorher. Allerdings gibt es eine ganz interessante Erweiterung, wie ich finde. Denn Cookies löschen bedeutet, dass ich auch die Cookies von den Webseiten lösche, wo ich vielleicht nicht unbedingt möchte, dass da die Cookies gelöscht werden. Denn sobald ich Cookies lösche, sind natürlich die ganzen Login-Sachen weg. Und vor allen Dingen muss ich dann eventuell auch den Namen wieder neu eintragen. Beispielsweise, ich bin jetzt bei eBay und auf eine Seite drauf. Und da möchte ich auf jeden Fall eingeloggt bleiben, weil ich irgendwas verfolge. Dann öffne ich, keine Ahnung, 10, 15 andere Seiten, die blöd waren, automatisch Cookies setzen, und die möchte ich wieder loswerden. Bei allen Browsern ist es eben so, dass komplett alle Cookies gelöscht werden. Und bei dem Internet Explorer 8 Beta 2 gibt es eine Checkbox, die ich anklicken kann, die sagt, lösche bitte beim Löschvorgang der Cookies nicht die Cookies von den Seiten, die ich in meinen Favoriten gespeichert habe.
Das finde ich eine sehr, sehr gute Option. Allerdings muss ich dazu sagen, die habe ich schon längst im Firefox natürlich als Add-on.
Ja, aber dennoch, also ich finde sie auch ganz gut, und ich finde auch so die Sicherheitsfunktion, also wenn ich auf den Button Delete Browser History gehe, dann bekomme ich halt da mehrere Checkboxen. Ich kann mir aussuchen, was ich in Kombination löschen will in dem Moment. Möchte ich die temporären Internetdateien, die Cookies, die History, Formulardaten, die zwischengespeichert wurden, die Passwörter, die gespeichert wurden, und die in Private Blocking Data, also die Informationen, welche Webseiten möglicherweise Details teilen untereinander, möchte ich die löschen, und ich kann dann halt zusätzlich den Haken setzen, möchte ich die Informationen von meinen, also die Cookies und die temporären Internetdateien von meinen Favoritenseiten eben behalten, und das ist echt gut. Mhm.
Die Aufzählung, die du gerade gemacht hast, finde ich an sich sehr nett. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, das zu nutzen. Aber auch ein Stichwort, was ich angesprochen hatte eben und bemängelt habe, was typisch Microsoft ist: Ich habe, wenn ich irgendwie die Menüs öffne und gucke in den Einstellungen, 1000 Sachen zum Einstellen. Gerade bei der Spicy-Ehe-Vorführung, da gab es einen Fall, dass er irgendwie die ActiveX irgendwas aktivieren wollte. Ging ins Menü und musste echt zeitweise runterscrollen, bis er diesen Eintrag gefunden hat. Und das war natürlich schon ein Problem, ne? Mhm. So, ich sehe gerade, dass meine Festplatte gerade vollläuft. Ich muss mal eben umswitchen, und wir sind gleich wieder zurück. Wir sind wieder zurück, und diese Störung wurde Ihnen präsentiert von David Macieskis zu kleiner Festplatte.
Yay! Da gibt's noch keine Taste für?
Nein, ich habe gerade mal eben, ich habe die Pause eben genutzt, 20 GB freizuschaufeln, und habe jetzt eine externe Festplatte benutzt, um den Podcast aufzunehmen. Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass bei der Aufnahme schreibt er das alles in Rohdateien und die sind riesig groß. Also diese Sendung ist jetzt zu diesem Zeitpunkt schon 7 Gigabyte groß. Und wenn man da so ein paar Podcasts produziert und die eben nicht aufräumt und löscht, weil ich kaum am Mac sitze, so wie ich das gemacht habe, dann müllt das eben zu. Aber Gott sei Dank, wir haben eine zweite Festplatte und jetzt kann es weitergehen. Sascha, du sagtest gerade noch, dass du damals dein Spiel mal warst froh, wenn du so eine große Festplatte gehabt hättest mit 40 Gigabyte. Was war das?
Naja, ich hatte eigentlich gerade gesagt, dass ich mich daran erinnere, dass ich auf Startdisketten für Wing Commander 3 oder so noch auch damals zu 486er Zeiten oder 386er Zeiten froh war, wenn ich einen Byte irgendwie im Arbeitsspeicher freigeschaut habe.
Oh ja. DOS.
Heute hat mein Telefon einen ungefähr 10-mal so großen Prozessor und ich weiß nicht, wie viel 100-mal so viel Arbeitsspeicher ja. und Speicher als mein damaliger PC. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ich kann mich auch an meine allererste Festplatte überhaupt in meinem Leben für den Amiga 500, das war so eine 20 Megabyte Festplatte, glaube ich, war das.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Und zwar war ich so ein Adventure-Fan und ich hatte Indiana Jones 4 auf 13 Disketten, glaube ich. Weil es auf Festplatten natürlich wesentlich besser war. Ich meine, wenn ich ein anderes Spiel spielen wollte, musste ich Indiana Jones danach wieder löschen. Aber zumindest hat es funktioniert.
Das wird noch 3 gewesen sein, weil 4 kam, glaube ich, erst auf dem PC raus, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich erinnere mich auch, man musste Discjockey spielen sonst, weil man immer, wenn man vom einen Raum in den anderen gegangen ist, ich erinnere mich noch dann am Anfang bei dem Boxer, bis man wieder rausgegangen hatte, vergessen, da muss ich noch irgendwo ein Kaugummi mitnehmen oder so. Und dann musste man wieder zurück und die ganze Zeit die Floppy-Disk, diese Bubble-Floppy-Disk noch mal das neu laden. Das war furchtbar. Gut, aber zurück zur modernen Zeit.
Ja, genau, Internet Explorer 8. Da waren wir stehen geblieben. Cookies löschen, hatten wir gesagt. Nichts mit Sachen, die in den Favoriten stehen. Genau. So, nächste Geschichte, die ist auch schon mal durch die Presse gegeistert und nennt sich Web Slice, beziehungsweise Web Slices. Und darunter versteht Microsoft, dass man jetzt für den Browser seinen HTML bestücken kann mit CSS-Klassen oder wie auch immer. So ähnlich wie es die Microformats machen. Wobei, und das hatte Jens eben angemerkt, dass die nicht die bestehenden Microformats benutzt, sondern hat irgendwie neue Klassen bzw. die Klassen umbenannt. Aber sei es drum. Also wenn ich das jetzt ausstraffiere, könnte ich von einer eBay-Auktion, wenn ich da mit der Maustaste rüberziehe, erscheint automatisch links ein Symbol und ich kann eben dieses Symbol in meine Favoritenleiste klicken und ich sehe genau diese Aktion oben in den Favoriten. Klick also drauf, öffnet sich so ein kleines Fensterchen und darin kann ich das verfolgen, wie es ausschaut. Lässt sich auch einsetzen, wunderbar, für irgendwelche Webmailer oder web.de oder was auch immer, die diese Funktionalitäten eventuell dann anbieten könnten, indem ich mal gucken kann, ohne dass ich jetzt auf die Webseite mich einloggen muss, beziehungsweise aufrufen muss, habe ich neue E-Mails, habe ich neue Freundeskontaktanfragen oder was auch immer. Webslice ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Geschichte. Ne?
Also ich bin mal sehr gespannt, gerade in Bezug auf solche Sachen wie Inboxen oder mir fallen da jetzt auf Anhieb nicht groß andere Anwendungen ein, aber das finde ich nochmal sehr spannend, wie das dann halt eben genau läuft mit der Authentifizierung und so weiter und so fort. Ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt. Ich habe das mal mit einem eBay, es gibt von eBay so eine Beta-Seite, wo man diese IE8-Funktion teilweise schon ausprobieren kann. Wir kommen ja auch gleich wahrscheinlich nochmal auf diese, Accelerators, ja. Mhm. Da habe ich das mal ausprobiert und habe mir mal hier so ein eBay-Item gebookmarkt und das ist. Also es ist nett, so, also es macht mich nicht direkt drauf aufmerksam. Also ich fände es noch irgendwie schöner, wenn sich das irgendwie verändern würde, wenn da jetzt zum Beispiel der Preis sich verändert oder so. Weil im Moment ist es halt natürlich in erster Linie ein schneller Zugriff. Ich sehe mich da noch nicht als aktiven Nutzer, aber das muss man mal schauen, wenn es dann da ist. Also es könnte sein, wenn es große Verbreitung findet, dass man es dann auch öfter nutzt.
Ja, die Seite, die du angesprochen hast, ist die ee8.ebay.com, werden wir auch nochmal verlinken auf dem Blog. So eine ähnliche Funktion bietet auch standardmäßig der Safari. Dort kann ich mir, klicke ich eine Taste und kann irgendwas aufziehen, irgendeine Webseite, die ich jetzt quasi beobachten möchte. Besonderheit dabei ist aber, und das ist wieder das Blöde an der Safari-Funktion, der packt es in das Dashboard. und nicht im Browser selbst. Also ich kann mir jede Webseite quasi abspeichern, es neu laden und es funktioniert im Prinzip also genauso wie beim Internet Explorer. Stellt euch vor, ihr habt eine Webseite, wollt einen ganz bestimmten Teil, wie gesagt, dann lesen oder weiterverfolgen und das könnt ihr dann machen. Besonderheit in den Explorer 8, ihr könnt das durch CSS auf eure Webseite mit eigenem Logo bespicken oder was auch immer. Also ihr als Webseitenbetreiber könnt da noch ein bisschen gestalterisch eingreifen. Wird natürlich interessant zu sehen sein, ob das eine IE8 eigene Lösung bleibt oder dass auch andere Webbrowser denn aufnehmen, diese Idee. Schauen wir mal.
Genau.
Ja, Webslices. Kommen wir mal zur Suchbox. Ganz kurz angemerkt, wenn ich nach einem bestimmten Wort auf der Webseite gesucht hatte, war es im Internet Explorer 6 und 7, weiß ich nicht, ob der es noch hatte, extrem hässlich, weil es hat sich da so ein Pop-up geöffnet. Ich konnte das Suchwort eintragen, habe dann da drauf gedrückt und dann sehr umständlich. Und jetzt gibt es beim Beta 2 zumindest eine Inline-Funktion, also so ein Inline-Suchfeld, genauso wie beim Firefox und Safari.
Juhu!
Ja, das war...
Echt, das ist so dankbar.
1:1 Kopie.
Also Originalkommentar eines Microsoft-Mitarbeiters, er fand dieses Pop-up zum Kotzen.
Ja, sehr schön, danke.
Dann gibt es ja für jeden Browser bestimmte Toolbars, die man einbinden kann von externen Seiten. MSN fällt mir da zum Beispiel ein. Es gibt ja auch für so eine Google-Toolbar gibt es, dann gibt es eine eBay-Toolbar und es gibt, was weiß ich, für viele Toolbars. Und ich kenne so einige Leute, die haben zigtausend Toolbars geöffnet, ja, dass sie oben, keine Ahnung, 50% ihres Bildschirms mit Toolbars verschwenden und darunter haben sie noch gerade 30% Platz, um Webseiten sich anschauen zu können. Das Problem bisher, wenn man diese Toolbars hat und man hat sie geschlossen, dann konnten diese Toolbars eventuell JavaScript enthalten, was durch gewisse Helper-Funktionalitäten geprüft haben, ob diese Toolbar geschlossen ist und haben sich danach selbst wieder geöffnet. Zumindest war das im Internet Explorer so bisher. Habe ich das Ding zugemacht, also willentlich, dann konnte ich einen Helper schreiben, der das Ding wieder eröffnet hat. Ist natürlich nicht im Sinne des Users und deswegen hat Microsoft gesagt für den neuen Internet Explorer 8, wenn ich eine Toolbar schließe, klicke also auf dieses X, dann bekomme ich ein kleines Dialogfeld, wo gesagt wird, du möchtest diese Toolbar schließen und mit dieser Toolbar werden auch gewisse Helpers dargestellt. Also ich kann diese Helper dann genau sehen, also welche Abhängigkeiten gibt es für diese Toolbar, also welche JavaScript-Dinger fuhrwerken da noch rum und kann die denn ebenfalls schließen, sodass die Sachen nicht wieder auftauchen. Weil das Problem, das haben wir ja bei einigen Webseiten, ist, man weiß nie wirklich, was passiert am Hintergrund bei dieser Webseite. Und mit dieser Toolbar-Schließen-Geschichte kann ich das denn zumindest transparent nachvollziehen, welches Skript hat da Zugriff auf irgendwas. Also Toolbars, geschlossene, bleiben dann auch zu.
Hört sich ja eigentlich so selbstverständlich an, ne? Aber gut, dass ich da einen Grund habe.
Für mich ist es neu, weil ich nutze Toolbars gar nicht. Also von daher.
Ich auch nicht. Ich habe das auch früher, habe ich das viel gemacht, aber das ist vorbei.
Nee, aber eigentlich soll es so sein. Wie gesagt, bisher konnte man da Helper schreiben und die werden in Zukunft ignoriert. Andere Geschichte, was auch eigentlich selbstverständlich ist beim Browser, aber im zunehmenden Web 2.0-Zeitalter nicht mehr ganz funktioniert, sind die Zurück- und Vor-Buttons, die wir kennen, die links oben in jedem Browser ist. Die funktionieren nämlich nur dann, wenn ich statische Seiten besucht habe. Wenn ich jetzt dynamisch Inhalt durch Ajax oder JavaScript oder was auch immer ändere, oder klicke auf den Zurück-Button, dann komme ich nicht etwa zu dem Modus der Webseite, wie ich ihn vor meiner Änderung hatte, sondern auf der Seite, die ich zuvor besucht hatte. Und wenn ich vorher, keine Ahnung, den Spiegel besucht hatte, gehe dann auf meine Seite, mache da ein paar Ajax-Geschichten und gehe dann auf Zurück, dann lande ich wieder mit dem Spiegel. Ist natürlich ein bisschen blöd. Und deswegen bietet Microsoft, und das habe ich eben nicht weiter nachgefragt, wird man sehen, wie sich das verhält. Also Microsoft bietet Webentwicklern die Möglichkeit, die ganzen Parameter, die man durch Ajax oder JavaScript erzeugt, dass die automatisch in die Adresszeile URL hinzugefügt werden. Was dazu fügt, wenn ich jetzt mit Ajax irgendwelche Änderungen mache und klicke im Internet Explorer 8 Beta 2 auf den Zurück-Button, dann wird diese Änderung durch Ajax wieder rückgängig gemacht.
Okay, also das soll automatisch funktionieren. Also es gibt ja mittlerweile halt, du schreibst ja für jQuery, gibt es auch, aber es gibt, ich glaube, als erstes war es ja Yahoo History oder X History, genau. Ja schon JavaScript-Libraries, die das halt emulieren und für alle Browser halt auch zur Verfügung stellen.
Genau, also es
gibt. Das soll jetzt eine Sache sein, die automatisch gemacht wird?
Das weiß ich eben nicht. Also da konnte ich leider nicht genau drauf eingehen oder beziehungsweise nachfragen.
Ihr hört mich wieder nicht.
Ich fass es nicht.
Was soll
das? Das ist ja nicht alter Schwede.
Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype.
Ja, eigentlich sollten wir ja mal inzwischen in der Lage sein, sowas machen zu können. Gerne David Marzeski Bashing bzw. Technikwürze Bashing auf technikwürze.de.
Ja, oder aber vielleicht
Skype Bashing.
Skype Bashing wäre auch nicht schlecht.
Können auch, oder aber auch vielleicht Spenden aufrufen und einfach uns immer tatsächlich lokal, wir reisen viel mehr. Ja, dann passiert das lokal, dann kann das nicht mehr passieren.
Apropos Spenden, ja, jetzt wo wir alle drei sowieso zusammen sind. Also wenn ihr irgendwie den Anreiz habt, uns irgendwie Gummibärchen schicken zu wollen, den Daniel, den Sascha oder mir, sodass wir die Sendung besser überstehen und nicht genervt werden durch die Skype-Zwischendinger, oder ihr wollt uns mal irgendwie ein Buch schicken oder so. Ich wollte demnächst übrigens die Technikwitz-Seite mal ein bisschen überarbeiten, nochmal sämtliche Moderatoren auflisten, also auch die, die Gastautoren sind, Gastmoderatoren, und dann die Amazon-Wunschliste hinzupacken, ich glaube. Also wenn ihr spendenfreudig seid, ich weiß gar nicht, ob Webentwickler spendenfreudig sind, aber bei anderen Podcasts funktioniert das. Ich bin ein bisschen gierig.
Ich möchte schon jetzt erwähnen, dass ich keine Gummibärchen möchte, sondern irgendwelche pikanten Dinge, also Käsebällchen wären zum Beispiel bei mir sehr gern gesehen. Die gibt's aber bei Amazon, soweit ich weiß, noch nicht.
Also Käsebällchen für Sascha, Gummibärchen für mich und Daniel.
Ach, bei mir beides gleichzeitig.
Alles klar. Also okay,
weiter im Text.
Daniel, du hattest gerade gesagt, ob es diese Funktion mit diesem Zurückbutton automatisch gibt, wenn ich jetzt bei Ajax oder sowas ändere, ne?
Genau, ja. Ob das jetzt automatisch funktionieren sollte, also ohne dass der Entwickler da irgendwas einstellt, oder muss der da schon halt die entsprechende Hash der URL setzen und ja. So.
Wie gesagt, weiß ich nicht, habe ich auch vergessen zu fragen. Ich werde nochmal nachfragen, die E-Mails von den Entwicklern werde ich ja auch noch die nächste Woche erhalten, dann stelle ich die Frage gerne nochmal und erzähle in der nächsten Technikwürze was drüber. Wird natürlich interessant sein, das zu beobachten. Wie gesagt, also diese Funktionalität gibt es als Add-on für jQuery, bestimmt auch für andere JavaScript-Bibliotheken, aber wie gesagt, die muss man einbinden. Wenn man das auch beim Internet Explorer 8 machen muss, dann würde ich sagen, ja, macht es doch gleich direkt bei jQuery und gut ist. Es gibt eine Demo-Seite, ie8demos.com, glaube ich, ist es, aber geht derzeit nicht. Zumindest habe ich das bei den Präsentationen gesehen, da bietet der Internet Explorer 8 viele, viele Demo-Seiten, wo man schauen kann, ob die Seite funktioniert. Also den Kompatibilitätsmodus, den wir gleich behandeln werden, wie das aussieht, wenn ich den ein- oder ausschalte, XSS-Tests, diese Hacking-Geschichte kann man nachverfolgen, wie das funktioniert. Schauen wir uns, wie gesagt, gleich nochmal an. Kommen wir zum beliebten Thema, was sehr viel Drumbamborium gemacht hat und war ein Zankapfel bei den Webentwicklern, der Kompatibilitätsmodus beim Internet Explorer 8.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich erzähle vielleicht mal zur Geschichte, was es mit diesem Modus auf sich hat. Microsoft hat ja gesagt, pass auf Leute, wenn wir jetzt euch Webentwicklern nachkommen, ihr fordert Webstandards, und wenn wir diese Webstandards machen, dann kann es eben sein, dass ein Großteil der Webseiten, die beim Internet Explorer 6 bisher funktioniert haben, nicht mehr geht, nach dem Motto Breaking the Web. Und das wollten die nicht, weil Microsoft oberstes Motto war es bisher schon immer gewesen, Rückwärtskompatibilität zu gewährleisten. Zumindest haben sie das immer vorgehabt. Deswegen haben sie gesagt, also wir unterstützen gerne Webstandards, das wollen wir auch forcieren. CSS 2.1 ist unser Ziel. Also machen wir mal einen Kompatibilitätsmodus rein. Was bedeutet, so die ursprüngliche Idee, wenn ich den Internet Explorer 8 anmache, wird er in den Kompatibilitätsmodus vom Internet Explorer 7 angezeigt. Das heißt, ich habe moderne Webseiten oder auch alte Webseiten, die werden standardmäßig so angezeigt, dass sie die Rendering Engine vom 7er benutzen und damit funktionieren, und nicht den Webstandards-Modus. Da gab es diverse Webentwickler, auch namhafte aus den USA zum Beispiel, die gesagt haben, ja, tolle Idee, Microsoft hat uns denn ein Meta-Tag oder wollte uns ein Meta-Tag zur Verfügung stellen, womit wir sagen können, render das mal bitte nach den Webstandards. Und einige haben echt gesagt, ja, ist eine klasse Idee. Wer ist zwar hier berühmtestes Beispiel von den Leuten, die Befürworter dieser Methode waren? Alistair Part zum Beispiel. Ja, die haben einen Artikel gemacht und haben gesagt, klasse Idee. Und ich habe gesagt, das war schon immer der größte Schwachsinn. Und Microsoft hat sich, wie gesagt, zurückbesinnt oder hat sich besinnt und hat dann gesagt, okay, den zukünftigen Internet Explorer 8 werden wir so ausliefern, dass er Webseiten nach Webstandards rendert. Also ganz normal nach den Standards, so wie wir das hier immer forcieren wollen. Und ich habe eine Möglichkeit, auf einen Button zu klicken. Der ist oben bei der Beta 2 neben dem Refresh-Button, damit er die Webseite dann im Kompatibilitätsmodus, das heißt nach der Rendering Engine des Internet Explorer 7 anzeigt. Ja, soweit die Geschichte. Ist jetzt möglich, das Ding zurückzustellen. Also in den Diskussionen in Berlin hat man natürlich auch gesagt, sag mal, welche Oma wird überhaupt wissen, dass es da eine Funktionalität gibt, oder die Technik interessiert eine Oma nicht. Also wird sie auch zum Beispiel den Button da oben drücken, oder wird sie diesen Button, wenn sie von der Funktion weiß, vielleicht woanders vermuten? Wissen wir nicht. Also Standard ist im Default-Modus werden Webstandards gerendert und nicht EE6, aber ich könnte es mir eben anzeigen.
Ja, ich find die Lösung jetzt auch nicht schlecht. Also, dass der Button ist jetzt einigermaßen gut da positioniert. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das gut funktioniert.
Ja, ich habe da jetzt nicht so eine richtige Meinung zu. Also, über den Sinn und Unsinn brauchen wir jetzt nicht wieder diskutieren. Also, es ist zumindest, sagen wir mal, unter den Lösungen, glaube ich, es ist dann schon annehmbar auch.
Genau, eine Diskussion hatten wir gesagt, also wäre Microsoft bei der ursprünglichen Meinung geblieben, was Alistair auch wollte, dass wir eben bei ganz normalen Webstandardseiten irgendwie was eintragen müssen, zeige das nach Webstandards ein, wäre Quatsch gewesen, weil auch meine Argumentation jetzt in Berlin war, wir machen alles richtig und machen es wirklich sauber und entwickeln dann trotzdem wieder für einen ganz bestimmten Browser, wie es bisher beim Internet Explorer 6 nicht so war. Aber was jetzt ganz gut ist, Microsoft schiebt die Schuld von gebrochenen Breaking the Web, gebrochenen Webseiten auf die Webentwickler, die eben nichts können, beziehungsweise ganz alte Webseiten. Zum Beispiel ist der irgendwie mal gestorben, dieser Webentwickler, ja, und kann das heute gar nicht mehr ändern. Für diese Menschen bietet jetzt Microsoft die Möglichkeit, dass man ein Meta-Tag zu der Webseite hinzufügt, das den Internet Explorer 6 gleich in den Kompatibilitätsmodus für ein IE7 schickt, oder ich kann das noch per HTTP-Header-Command oder was auch immer denn eben forcieren. Also als Webentwickler eine Bitte schicken und sagen, Internet Explorer 8, ich bin zu blöd, Webstandards herzustellen, also rendere das mal bitte nach dem IE7. Gibt es jetzt. Dazu gibt es auch eine Kompatibilitätsliste, in dem ich die Webseiten auflisten kann, die in diesen Rendermodus immer funktionieren sollen. Ja, also wenn ich jetzt ein paar bestimmte Webseiten habe, die echt alt sind und nur am IE7 funktionieren, kann ich das zu dieser Liste hinzufügen und dann werden die standardmäßig da immer mit gerendert. Das Ganze kann ich auch mit den gewissen Group Policies irgendwie ansteuern. Das heißt, als Administrator einer großen Firma kann ich sagen, all unsere Webseiten sind scheiße hergestellt, weil wir keine Webstandards nutzen, weil wir zu blöd sind. Render die mal bitte alle nach IE7.
Ja, alle Intranet-Sachen.
Ich wollte gerade sagen, genau. Ich möchte da jetzt nicht meinem potenziell nächsten Arbeitgeber ins Kreuz fallen, aber mir fallen da schon so ein paar größere Firmen ein, die
die dieses Meta-Tag einsetzen werden.
Ja, ich befürchte, sie werden erstmal sehr lange brauchen, bevor sie überhaupt auf den Internet Explorer 8 wechseln. Und wenn, dann werden sie das einsetzen, ja.
Okay. Soweit zum Kompatibilitätsmodus. Wie gesagt, alles ist schick derzeit. Webstandards werden forciert. Ich habe aber die Möglichkeit, zurückzuschalten. Sinn und Unsinn, sagt der bereits, muss man nicht verhandeln. Wir haben auch gesagt, von den Webcrowds oder einige von uns, ja, lass das Web doch zusammenbrechen, dann kommen die Webentwickler endlich mal auf den Gedanken, Webstandards einzusetzen. unsere Meinung, meine Meinung. Suche ist jetzt, wenn ich was suche im Internet Explorer 8, ich kann ja endlich auch im 7er war das schon andere Search Engines hinzufügen. Das funktioniert jetzt ähnlich wie Safari mit dem Inquisitor, mit Vorschaubild. Wenn das die Webseiten unterstützen, kann ich zum Beispiel bei der Produktsuche bei eBay jetzt auch Bilder mit einblenden. Setup am Anfang?
Ja, ich habe zu der Suche, ich dachte, das passt da noch ganz gut zu. Also gibt es noch zwei Punkte. Also zum einen kann man relativ schnell eigene Suchapplikationen oder eigene Suchen hinzufügen. Das ging ja vorher auch schon und sind aus Firefox ja auch zum Beispiel schon lange bekannt, dass ich halt sagen kann, okay, ich möchte hier auch die Leo-Suche für Suche für Übersetzungen oder die Ebay-Suche zum Beispiel oder Wikipedia oder solche Dinge. Ich habe das zum Beispiel mit meiner eigenen Seite ausprobiert. Man kann wirklich mit zwei Mausklicks die Suche von bestimmten Blogs. Das wird nicht mit allen gehen, weil letztendlich vermute ich mal, funktioniert das so, dass es einfach aus der URL
Adresszeile, ja.
Genau, die analysiert quasi und guckt, wo ist der Suchbegriff drin. Aber zumindest finde ich das eine nette Idee. Da wird dann auch schön gleich das Favoriten-Icon dazu gemacht. Das ist dabei. Und es gab ja viele Beschwerden, dass als der Internet Explorer 7 rausgekommen ist, da die Live-Suche als Standard eingestellt war, was ich ehrlich gesagt immer nicht so ganz verstehen konnte, weil im Prinzip ist in jedem Browser irgendwo ein Standard eingestellt und dass jetzt Microsoft schon seine eigene Suche einstellt am Anfang ist auch klar, also wenn Apple seinen Rechner ausliefert, dann ist da auch Safari drauf und nicht Firefox oder sonst irgendwas. Jetzt ist es aber so, dass ich, als ich den zumindest das erste Mal gestartet habe, ich quasi durch so zwei, drei Dialoge durchgeleitet worden bin. Soll das deine Standardsuche bleiben? Sonst kannst du hier mit einem Mausklick quasi Google einstellen. Das habe ich dann auch gleich gemacht. Und auch bei den Acceleratoren, diese Zusatzfunktion, die wir gleich vielleicht noch kurz ansprechen sollten, war das möglich. Also ich fand dieses Setup am Anfang sehr intuitiv zu bedienen und eben so ein bisschen der Kritik entgegenstehend, dass sie da versuchen, wieder ihre eigenen Produkte total reinzupushen. Mhm. Also auf eine angenehme Art und Weise tun sie das natürlich trotzdem, aber das finde ich auch nicht verwerflich.
Nein, absolut nicht, finde ich auch nicht verwerflich. Andererseits denke ich, dass Microsoft auch ein bisschen dazugelernt hat, denn Gerichtsurteile in den USA, wer sie verfolgt hat, da war das ja immer so, dass Microsoft wurde denen mehrmals vorgeworfen, sie würden mit ihrem Microsoft Windows bestimmte Software implementieren, wie den Internet Explorer oder was auch immer es da für Funktionen gab, oder Audio Player die Firmen, die das dann extern eigene Software programmiert hatten, waren natürlich im Nachteil, weil das nachprogrammiert werden musste und dann musste Microsoft eben eine Option einführen, wo du die Wahl hattest, entweder das Mitgelieferte oder das Externe zu nutzen. Also ich glaube, dass sie das auch hauptsächlich beim Internet Explorer gleich von Anfang an mit eingebaut haben, dass es gar keine Gerichte auf die Idee kommen, das anzumäkeln.
Nee, auf jeden Fall. Ich will damit auch nur sagen, also es ist genau die Kritiker, die, weil beim Internet Explorer 7 ginge es ja auch schon, weil da hieß es dann nur, man braucht 6 Klicks oder so. Also das war auch das, was du vorhin bei den Menüs gesagt hast. Und ich gebe zu, das ist nicht so einfach, beim Internet Explorer 7 da mal eben schnell eine Suche auszutauschen. Also zumindest für den normalen Otto-Normalanwender nicht. Und hier habe ich halt von Anfang an quasi die Chance, das einfach zu machen, bevor ich überhaupt richtig durchstarte. Und ich bin mir relativ sicher, dass da trotzdem viele das nicht tun werden, weil sie es gar nicht in dem Moment erwarten, verstehen oder sonst was. Aber es geht auf jeden Fall.
Ja, genau. Accelerator wolltest du ansprechen, wolltest du es gleich machen?
Jetzt ist der David wieder weg.
Jetzt bin ich wieder weg. Wunderbar.
Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype.
Ja, du sagtest gerade, sind tatsächlich 15 Minuten jetzt, ne?
Ja, genau. Und du klingst so ein bisschen schon sehr frustriert, muss ich sagen.
Ich bin frustriert. Ich klinge nicht nur so. So, lass uns schnell machen. 15 Minuten, aber Zeit. Genau. Accelerator.
Okay, auf geht's. Die Suggest-Funktion steht als nächstes hier auf dem Thesenpapier für die Adresszeile.
Aha.
Du hast geschrieben, die ist schöner als bei Firefox. Ich finde sie im ersten Moment tatsächlich sehr überwältigend. Ja, also sie ist sehr viel.
Ach so, also ja, dann war das vielleicht so beim Internet Explorer 8, dass ich im Preview gesehen hatte, war sie sehr reduziert. Vielleicht haben sie da ein bisschen aufgeräumt. Ich hatte zumindest so im Augenschein, dass sie irgendwie drei Themenbereiche hatten, besuchte Webseiten, favorisierte Webseiten und keine Ahnung, was auch immer. Und das war zumindest für mich, so wie ich das gesehen habe, ohne es ausprobiert zu haben, übersichtlicher als das, was ich im Firefox gesehen hatte. Denn im Firefox finde ich das fürchterlich, ja. Also es sieht zum Kotzen aus. Und das sieht bei dir jetzt im Internet Explorer 8 auch schlimm aus.
Nein, das sieht nicht schlimm aus. Also es ist tatsächlich sehr geordnet. Ich bin im ersten Moment damit einfach nur ein bisschen überfordert gewesen. Also ich glaube, dass wenn ich mich da jetzt mit auseinandersetzen würde und das auch im täglichen Gebrauch tatsächlich so wäre, wie du es jetzt ansprichst, weil gerade diese History, die finde ich eigentlich ganz gut. Man muss mal gucken, also es gibt vor allen Dingen da auch schöne Tastenkürzel, wie ich gesehen habe, also zumindest eins. Also ich habe gesehen, wenn ich jetzt anfange und Enter ist quasi, glaube ich, das... Nee, die, genau, Shift-Enter ist dann quasi die Empfehlung, also wo sie davon ausgehen, das wird es wahrscheinlich sein. Also so, bei mir ist es bis jetzt immer die Domain gewesen. Also wenn ich jetzt Spiegel anfange, dann bekomme ich halt aus der History zum Beispiel alles, wo ich auf Spiegel war. Wenn ich anfange mit Spi, dann sagt er mir halt mit Shift-Enter würde ich halt direkt auf spiegel.de dann gehen. Das ist halt... Das fand ich halt eine sehr schöne Sache. So. Mhm. Aber wie gesagt, also sieht zumindest sehr aufgeräumt aus und schauen wir mal. Also im täglichen Gebrauch muss ich es dann halt bewähren.
Mhm. Nächste Geschichte. Unterstützung von CSS 2.1 haben sich alle Webentwickler gewünscht. Ob der Beta 2, wir konnten leider mit den Entwicklern jetzt nicht mehr auf CSS-Unterstützung eingehen. Soweit ich weiß, unterstützt der Beta 2 noch nicht gänzlich 2.1. Von CSS 3 brauchen wir erst gar nicht reden. Interessanterweise habe ich aber immer so ein bisschen nachgefragt und habe gesagt, Mensch, ihr habt doch die Möglichkeit in Sachen CSS 3 zum Beispiel so eine proprietäre Möglichkeit einzubinden. Also WebKit macht es so und Mozilla macht es so, dass die CSS 3 Befehle, die den offiziellen Standard noch nicht erreicht haben, dass die mit -mods oder -webkit dann irgendwie eingebunden werden können. Und Microsoft sagt, und das kann ich in gewisser Weise sogar nachvollziehen, also wir binden ausschließlich Sachen ein, die wirklich Standard sind. Also noch nicht welche, die irgendwie den in Zukunft Standard sein werden, beziehungsweise beschlossen sind, sondern die Dinge müssten so halbwegs wirklich fertig sein, sodass sie die einbinden. Das Argument, was ich von mehreren Microsoft-Mitarbeitern gehört hatte an diesem Tag in Berlin, war eben, dass sie gesagt haben, wenn wir jetzt was einfügen, und beim Internet Explorer 7 war das eben so, und der CSS-Standard ändert sich in der Zwischenzeit, dann gibt es irgendwie keinen Weg zurück. Ja, erst einmalig eingebunden ist dann halt wieder so. Das hängt wieder mit dieser Philosophie von Microsoft zusammen, dass sie rückwärtskompatibel sein möchten, auch mit diesen Webseiten. Also sagt sich Microsoft, sofern diese Standards wirklich nicht zementiert sind, werden diese nicht eingebunden. Also wir können in Zukunft auch nicht erwarten, dass Microsoft irgendwelche Unterstützung macht für CSS 3, sofern das eben noch nicht verabschiedet ist.
Okay, ja, da gibt es aber vielleicht ein kleines Problem. Also soweit ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, wird so ein Standard ja erst verabschiedet, wenn es 2 oder 3 Implementierungen gibt, oder?
Ich weiß, ja.
Okay.
Aber ist also ein kleines Problem. Ist mir leider nicht eingefallen, aber es wäre, glaube ich, der Superbrüller gewesen. machen wir den Accelerator bitte jetzt mal.
Oder hat man das schon? Die Accelerator, oder was?
Ja, bitte.
Okay, also im Endeffekt ist es ja, heißt es eigentlich nur, dass du, wenn du Wort markierst oder ich glaube, da gibt es halt eben auch, ich weiß jetzt nicht, ob sich das tatsächlich mit Mikroformaten, ob das da einhergeht, aber zumindest, also wenn ich ein ganz normales Wort in der Webseite markiere, dann bekomme ich ein kleines Icon daneben vom Browser angezeigt und kann dann spezielle Sachen damit machen. Zum Beispiel, ich kann das dann übersetzen mit irgendwas. Standardmäßig mit kommt natürlich irgendwie Windows Live, die Übersetzung. Und da geht dann auch direkt, das muss ich dann nicht unbedingt draufklicken, sondern da geht dann ein kleines Kästchen auf, das mir übersetzt, okay, das Wort heißt auf Deutsch das und das oder auf Englisch das und das.
Stimmt, genau. Aha, sehr gutes genau. Stichwort. Ja. Erzähl.
Also das Gleiche geht dann auch mit Google Maps oder mit Live Maps von Microsoft, oder ich kann das halt direkt in mein E-Mail-Programm schicken oder solche Sachen. Kann dann, wenn ich zum Beispiel eine Adresse habe, die dann als solche markiert ist, das weiß ich nicht genau, ob das jetzt markiert sein muss oder ob ich einfach nur auch ein bestimmtes Wort markieren kann und er dann erkennt, ah, das könnte ein Stadtname sein. Das kann ich dann direkt an Google Maps schicken, bekomme dann so eine kleine Google-Karte angezeigt oder so. Das finde ich eigentlich eine sehr nützliche Sache, die ich jetzt halt teilweise eh schon benutzt habe als Plugin in Firefox, und wenn das gleich mit einherkommt, ist das natürlich auch sehr nett.
Wäre eine tolle Geschichte, ja. Nächstes Thema, glaube ich, Sascha.
Ja, ganz kurz nochmal einmal zu den CSS-Dateien, also zu den CSS-Geschichten. Ich habe bei meiner eigenen Seite gleich festgestellt, dass es da so ein paar Kleinigkeiten auch tatsächlich noch gibt. Also das ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit und man kann sich sehr darüber streiten, ob man Cursor-Images verändern sollte, aber das funktioniert zum Beispiel nicht. Ja, also und das war im Internet Explorer 7 schon hervorragend möglich. Also wie gesagt, keine Flamings jetzt wegen bitte keine Cursor verändern. Ich habe damit auf meiner Seite einfach bewusst ein bisschen rumgespielt, aber es funktioniert nicht, sonst das fiel mir halt nur ein. Und was ich ganz, wir raschen jetzt ein bisschen durch, weil die 15 Minuten gleich wieder rum sind. was ich einfach ganz nett fand, ist, dass es tatsächlich, dass die Developer-Tools für den Internet Explorer gleich mit drin sind. Also die kommen mit der Standardinstallation daher.
Genau.
Muss man dann natürlich konkret einschalten.
Mhm. F12-Taste zum Beispiel.
Genau, mit F12. Aber, also mal abgesehen davon, dass da auch ein paar Sachen dazugekommen sind und sie sicherlich immer noch nicht und wahrscheinlich auf Abstand lange auch nicht so nett sind wie die im Firefox, sind sie aber einfach da und einigermaßen benutzbar so.
Genau, sie werden mitgeliefert direkt im Standard vom Internet Explorer 8. Tolle Geschichte, finde ich.
Genau.
Ja. Also ich finde sie auch ziemlich vergleichbar mit dem Firebug. Also jetzt, Firebug ist natürlich noch ein bisschen besser, aber so von Feature-Umfang her reicht es eigentlich an Firebug ran. Also schon eine schöne Möglichkeit.
Vor allen Dingen gibt es auch sehr schöne Debug-Möglichkeiten, was den JavaScript angeht. Und da, jetzt selbst ohne die Developer-Tools, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich sehr gefeiert habe. Es gab früher immer, wenn man im Internet Explorer einen JavaScript-Fehler hat und die Details sich angeschaut hat, dann gab es da Informationen zu und man konnte die nicht per Copy und Paste daraus kopieren. Mhm. Ja, das war unglaublich, wenn man das mal in irgendeinem Forum gerade als Programmier-Newbie versucht hat zu posten, musste man das alles abtippen. Und jetzt gibt es einen kleinen Button, der heißt Copy to Clipboard. Das fand ich sehr schön. Ja, genau. Da möchte ich mich sehr herzhaft für bedanken.
Okay. Du hast mal aufgeschrieben, den Flash-Blocker.
Genau, also ich habe ehrlich gesagt ich habe dann jetzt gerade vorhin noch mal kurz gegoogelt in einer der Kopierpausen vorhin, weil mir der einfach nur aufgefallen ist. Also das heißt, ich hatte erst die Aufforderung bekommen, Flash überhaupt erstmal zu installieren. Das habe ich dann auch irgendwie gemacht. Und dann bin ich trotzdem auf Seiten rumgesurft und hatte immer wieder die Meldung, hier versucht jemand ein Plugin zu nutzen, nämlich Flash, und willst du das erlauben? Und dann habe ich mal rumgeguckt und es scheint ja so zu sein, dass das so die Standardeinstellung ist, dass ich quasi, wenn eine Seite Flash benutzen möchte, das anklicken muss. Ich kann das generell einschalten und ich glaube sogar gelesen zu haben, dass ich für Seiten einschalten kann, also zu sagen kann, auf der und der Webseite soll immer Flash möglich sein. Wenn das so sein sollte, finde ich das auch eigentlich sehr nett, zumal ja in letzter Zeit nur wirklich im überragenden Maße, jetzt mittlerweile geht es schon ein bisschen zurück, aber Flash eben auch für Werbung eingesetzt wird.
Ja. Ja, soweit sind wir, glaube ich, denke ich, durch mit den neuen Features des Internet Explorer, ne?
Das ist richtig. Zumindest soweit wir sie kennen und du sie uns präsentieren konntest.
Ja, das war so das, was ich mir bei der Präsentation aufgeschrieben habe. Es kann vielleicht noch die eine oder andere Sache geben, die in der Präsentation nicht vorkam. Wie gesagt, ihr könnt euch den herunterladen, werden wir auch nochmal verlinken, den Internet Explorer 8 Beta 2. Auch die Demo-Seiten werden wir verlinken. Und ansonsten kommen wir mal zum Feedback. Also mein Eindruck ist, dass der Internet Explorer 8 Beta 2 ein wirklich hervorragender Browser ist, der Spaß machen kann. Ich werde ihn nie nutzen, weil ich, wie gesagt, Mac-User bin. Aber ich denke doch, es ist ein richtig tolles Stück Software geworden mit ganz, ganz vielen Funktionalitäten. Egal, ob jetzt andere Browser das durch Add-ons schon bieten oder schon lange im Funktionsumfang hatten. Es ist toll, dass das jetzt im Internet Explorer 8 drin ist. CSS-Standardunterstützung, wie gesagt, muss ich mir nochmal im Detail anschauen, inwieweit jetzt die Unterstützung in der Final Release da auch tatsächlich umgesetzt wurde. Nein, aber ansonsten, ich bin zufrieden. Es ist wirklich ein toller Browser, tolle Funktionalität. Von hier raus kann ich einfach nur sagen, ich kann ihn empfehlen. Also ich freue mich, wenn der Internet Explorer 8 draußen ist, dass der wirklich auch das Potenzial hat, den 6er vom Thron zu stoßen. Schönes Ding Software. Was meint ihr?
Ja, also ich sehe das ziemlich genauso. Ich werde ihn auch nicht benutzen, aber ich freue mich, dass es ihn gibt und dass er standardmäßig dann installiert wird. Hört ihr mich? Ich höre so ziemlich komische Geräusche.
Ja. Ja, also wir hören dich, ja.
Könnt ihr mich noch hören?
Okay.
Wir hören dich noch.
Aber mit Geräuschen. Okay, dann werden wir nochmal so eine Skype-Einblendung machen. Ich bin sofort wieder da.
Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype.
Was ich im Übrigen gerade annehme, diese ganzen, wir haben jetzt übrigens luxuriöse 15 Minuten nochmal Zeit, uns das zu überlegen, was wir sagen. Diese Skype-Geschichten kann, glaube ich, daran sein. Soweit ich weiß, haben diese Übercaster-Entwickler-Jungs von, ich weiß nicht, wie sie heißen, das eigentlich so geplant in der nächsten Version, dass sie die API von Skype irgendwie direkt einbinden. Da wird es also direkt in der Übercaster-Software so ein Panel geben für Skype, wo man das nutzen kann. Ich weiß nicht, wie sie momentan Skype ansprechen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Skype so eine Funktion hat, die überprüft, wenn jetzt hier ein Client drauf zugreift, der nicht das Skype-Programm selbst ist, dann unterbricht das nach 30 Minuten. Das war so mein Eindruck der bisherigen Sendung. Und ich glaube, dass es irgendwie durch Übercaster-Jungs Überhand genommen hat oder Technikwürze, ist jetzt der alleinige Verursacher, dass Skype jetzt irgendwie das Limit runtergesetzt hat, bei externen Anwendungen das auf 30 runterzumachen. Kann ich mir gut vorstellen, dass es so eine Funktion ist, oder?
Die Skype-Verschwörung, also.
Ja. Also ich glaube schon, es ist ja offensichtlich. Bisher war es 30 Minuten, jetzt sind 15. Also da wird Skype, wie gesagt, technischerseits einfach einen Riegel davor schieben und sagt, also diese und diese Sachen möchten wir nicht haben, sofern du nicht wirklich den Skype-Dings nutzt und nichts dazwischen irgendwie. Ja, weil Skype wird ja hier auch
die nächste Version gespannt.
Definitiv, ja. Aber sei
das
es
drum. Auf jeden Fall.
Also wir haben jetzt noch 14 Minuten, das sollte ausreichen für den Schluss der Sendung. mein Fazit war ich durch, bitte.
Ja, mein Fazit, ich weiß gerade nicht so ganz, wo ich da abgebrochen bin oder wurde. Ich wollte eigentlich nur noch dazu hinzufügen, dass ich ihn sehr gut finde, dass das die Web Developer Toolbar jetzt da direkt eingebaut ist und dass die jetzt auch wirklich benutzbar ist. Also für mich persönlich finde ich, dass der Internet Explorer 8 ein Riesenfortschritt ist im Hinblick auf IE-Debugging, aber ich werde ihn jetzt selbst für Surfen nicht verwenden wahrscheinlich.
Ja, also ich würde mich dem eigentlich so anschließen. Ich bin mal sehr gespannt, ob irgendwann Microsoft vielleicht doch mal wieder hingeht und versucht, so den Browsermarkt ein bisschen aufzurollen und dann vielleicht ja auch eine Mac-Version zur Verfügung stellt.
Bitte nicht.
Um da mal ein bisschen Benzin ins Feuer zu fließen zu lassen. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich kann mir im Moment auch noch nicht vorstellen, einfach aus reinen Gewohnheits- und ideologischen Gründen den Browser zu benutzen. Als Entwickler finde ich es einen guten Schritt und da müssen wir jetzt auch nicht tatsächlich wieder mit ideologischen Diskussionen anfangen, warum der entsteht und dass es ja nur halbherzig wäre oder dass es woanders besser ist, da hat David ganz recht. Ich finde es als Entwickler einen guten Schritt in die richtige Richtung und einen großen auch. Und wir haben ja schon mal gesehen, es gab mal eine Zeit, da hätte ich den Internet Explorer nicht benutzt, weil ich großer Netscape-Fan war. Danach habe ich den nur benutzt, weil es nicht anders ging und jetzt bin ich davon wieder weg. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann der Moment, wo ich dann den Firefox wieder einstampfe. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall erscheint es ein guter Schritt zu sein.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann zum anderen Browser wieder wechsle, egal welcher das ist. Ich bin ja auch als überzeugter Firefox-Nutzer zum Safari übergesprungen. Also von daher, festzuhalten bleibt über das, was ich von den Kollegen gehört habe und natürlich auch von euch beiden, deckt sich mit meinem Fazit. Internet Explorer 8 in der Beta 2, wie er vorgestellt wurde, ist wirklich ein schöner Browser, der wirklich seine Funktion hat, über den man auch nicht meckern muss. Und wie gesagt, also mit der Unterstützung der Webstandards und CSS werden wir halt mal schauen, in welche Richtung er geht. Ansonsten machen die schon eine gute Arbeit, denke ich.
Das sieht so aus, vor allen Dingen alleine, dass sie euch eingeladen haben.
Wie gesagt, definitiv.
Lassen wir mal die PR, die da sicherlich auch mit drin steckt, mal außen vor. Ist es einfach eine sehr nette Geste und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Mhm. Okay. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, für euch, liebe Hörer, ihr könnt euch die Katastrophensendung, die eigentlich ursprünglich vorgesehene 116...
Also damit ist nicht die gemeint jetzt?
Nein, nicht die, obwohl die auch eine Katastrophensendung ist. Also die ehemalige Katastrophensendung mit Dirk Jesse und Jens Krochtreis könnt ihr euch manuell über die Webseite, so ist es zumindest geplant, runterladen als MP3, wird nicht im RSS-Feed zur Verfügung stehen. Ist eine sehr lange Sendung geworden. Die wollten wir eigentlich betiteln mit wir können auch länger oder wir können nur lange, irgendwie sowas. Das wäre auch in der Tat witzig gewesen, wäre die Sendung was geworden. Wie gesagt, stellen wir online. Ich werde diese Sendung nicht schneiden, also nicht mit Technik vs. Jingle machen und so weiter, sondern ich werde sie auch nicht betiteln. Ihr könnt es als MP3 ganz normal runterladen. Das soll eben zeigen, dass es keine offizielle Technik vs. Sendung ist. Dafür haben wir heute mit Ausnahme dieser Skype-Unterbrechung im 15-Minuten-Rhythmus eine tolle Sendung zusammengepackt. Fand es auch wunderbar, Daniel Jagdsen, Sascha Postner, dass ihr dabei gewesen seid. Hat mich echt gefreut.
Ja, danke auch.
Genau, dann möchte ich noch darauf hinweisen, die nächste Technik für zur Sendung, da werde ich mal meinen Mund halten, denn dort gibt es eine Sendung von euch. Was habt ihr denn geplant?
Ja, wir haben unter den Webcrowds eine kleine Umfrage gemacht und mal zu generellen Problemen in der Arbeit mit den Kunden und in der Organisation der eigenen Projekte angefragt und wollten mal so Feedback bekommen, wie die Webcrowds das als professionelle Webentwickler so sehen und was sie da für Erfahrungen gemacht haben, was sie da möglicherweise für Tipps haben. Das war jetzt ein erster Testballon oder wird ein erster Testballon sein und wir werden dann versuchen, in Zukunft solche Fragen, die euch als Hörer auch interessieren, öfter mal zu stellen und dann möglicherweise euch als Hörer auch ein bisschen aktiver einzubinden. Da schauen wir dann einfach mal, wie es weitergeht. Hört euch einfach mal beim nächsten Mal an, was die Webcrowds so über die Arbeit mit Kunden denken und wie man da professioneller mit umgeht und wie man sich vor möglichen Problemen schützen kann.
Genau, Technik wird zu 117, dann in einer Woche mit euch beiden und ohne Skype-Unterbrechung.
Genau, ja.
Oder habt ihr was mit eingebaut?
Nein, diesmal nicht wirklich. Ach so. Aber wir haben auch noch eine andere Aufnahmetechnik benutzt, und die aber für viel mehr Arbeit sorgt. Dementsprechend.
Ich wollte gerade sagen, ihr hättet das doch mal mit einbinden können, denn wären die nicht, dass die Technik-Zuhörer dann denken, oh, hier sind wir irgendwie falsch.
Genau. Bei der nächsten Ausgabe
können wir noch reinschneiden, kein Problem.
Alles klar. Guten, vielen Dank, Daniel, und vielen Dank, Sascha, dass ihr dabei gewesen seid.
Ja, vielen Dank.
Danke auch. Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webcrowds auf webcrowds.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.